Ein Addendum-Autorenteam hat Hintergründe aufgedeckt und chronologisch aufbereitet. Warum Österreich schlecht auf die Corona-Pandemie vorbereitet war, wann aus der Reaktion eine Überreaktion wurde und wie die Wiedereröffnung des Landes zum Verordnungschaos wurde. Das Buch Corona – Chronologie einer Entgleisung ist jetzt im Handel und auf addendum.org/shop erhältlich.
Ja, einen wunderschönen guten Abend zu unserer ersten Veranstaltung hier in der Siebensterngasse nach den strengeren Beschränkungen, die es gab während der Pandemie. Wir versuchen uns an die Vorgaben, Abstand und so weiter zu halten. Und ich freue mich besonders, dass Martin Sprenger heute bei uns ist, um in einer Diskussion eigentlich dieses Buch zu präsentieren, auch dass wir letzte Woche am Montag veröffentlicht haben, indem wir versuchen, die ganzen Entscheidungswege, die es gab während dieser Pandemie, also und vor allem ihrer Bekämpfung nachzuvollziehen. Wir haben den Untertitel Chronologie, eine Entgleisung nicht zufällig gewählt, weil wir also in unseren Recherchen, jetzt würde ich mal sagen, drei Grundbefunde herausgestellt haben, drei Arten von Entgleisung, nämlich die erste, dass einmal das Virus entgleist ist, weil es nicht gelungen ist, es in China zu containen, wie das gehofft wurde, nachdem ja die chinesische Regierung relativ rigide Maßnahmen getroffen hat und dann auch relativ rasch nach Europa gekommen ist und dort auch nicht contained wurde, weil eigentlich, wie sich herausstellt, im Wesentlichen die europäischen Regierungen nicht gedacht haben, dass das was Besonderes wird. Das ECDC, die Europäische Seuchenbehörde, hat unterschiedliche Assessments veröffentlicht, die auch zu Beginn noch eher sorglos geklungen haben. Als sie dann weniger sorglos klangen, haben die Regierungen gesagt, das ist kein Problem, wir sind gut vorbereitet. Hat nicht gestimmt. Also dort ist irgendwie in dieser ersten Phase, ist, wenn man so will, das Virus und der Versuch, mit Containment seiner Herr zu werden, entgleist. Das zweite war dann eigentlich, wenn man der Meinung ist, dass der Lockdown am 16. März die richtige Entscheidung war, und das sind auch sehr viele der Kritiker der Maßnahmen, dass es zu dem Zeitpunkt eigentlich keine Alternative gab, dann war die zweite Entgleisung, die wir identifiziert haben, am 29. März, 30. März, als die Regierung, obwohl alle Experten, darunter auch Martin Sprenger, damals noch Mitglied des Beraterstabs in der Taskforce Gesundheitsministeriums, der Meinung waren und auch wussten eigentlich und belegt hatten durch Zahlen, dass das Ziel, das man mit dem Lockdown verfolgt hatte, nämlich die Überlastung des Gesundheitssystems, vor allem der Intensivstationen und Beatmungseinrichtungen, zu verhindern, dass dieses Ziel erreicht würde, eigentlich schon erreicht war. Es war zu dem Zeitpunkt allen klar, dass das nicht mehr passieren wird, dass es diese italienischen Bilder nicht geben wird. Das war allen klar, außer einer Gruppe von Mathematikern, die eingeladen wurden, ihre Sicht der Dinge darzustellen, Schachermeier, Beigelböck und andere. Und als die das am Sonntagabend, am 29. März präsentiert haben, waren alle anderen Anwesenden eigentlich ein bisschen geschockt und haben sich gefragt, was passiert da gerade? Das sind Dinge und Prognosen, die wir alle nicht für realistisch halten, die wir das Zahlenmaterial kennen. Trotzdem hat der Bundeskanzler dann am nächsten Tag, am 30. am Vormittag, eine Pressekonferenz gehalten, in der eigentlich die Kommunikation noch einmal wesentlich verschärft wurde. Nicht nur, dass die Maskenpflicht, die auch Schachermeier und Co. empfohlen hatten, eingeführt wurde oder angekündigt wurde, sondern da war dann die Rede von, das Schlimmste kommt noch, die Ruhe vor dem Sturm, jeder wird einen kennen, der an Corona gestorben ist, bis zu 100.000 Tote, Sie kennen das alles. Das war die, finde ich, oder finden wir, die wesentliche Entgleisung in diesen Maßnahmen, dass man gesagt hat, zu dem Zeitpunkt, wo alle Experten empfohlen hätten, langsam in Richtung Öffnung zu gehen, jedenfalls in eine Überlegung, was man denn nach Ostern, bis dorthin waren die Maßnahmen ursprünglich geplant, tun könnte, um so eine Öffnung schrittweise und gut überprüft voranzutreiben, wurden die Maßnahmen also bis Ende April verlängert und auch noch verschärft. Und die dritte Entgleisung, die wir identifiziert haben in den Recherchen, betrifft dann eigentlich die Öffnung und die ganzen Verordnungen noch während dieser strengeren Bestimmungen und dann vor allem während der Öffnung, weil die eigentlich logistisch und auch verordnungsmäßig ziemlich im Chaos geendet sind. Also da, wenn man so will, ist die Verwaltung und die Logistik entgleist. Das sind so im Wesentlichen diese drei Entgleisungen, die wir hier versuchen nachzuzeichnen in den Entscheidungswegen, also zu zeigen, wer was gemacht hat. Was vielleicht also wirklich neu ist an den Inhalten dieses Buches, ist auch, was glaube ich nicht öffentlich bekannt war, ist, welchen Beitrag zu dieser ersten Entgleisung, nämlich das irgendwie nicht in den Griff zu kriegen und auch keine gute Einschätzung von dem zu gewinnen, was da passiert, ist, dass das Gesundheitsministerium in einem deplorablen Zustand gewesen ist, aufgrund der Umorganisationen, die Vorvorgängerin von Rudolf Anschober im Amt, also die Gesundheitsministerin der türkis-blauen Regierung, Beate Hartinger-Klein, veranstaltet hat. Das Ministerium wurde komplett auf den Kopf gestellt und die Gabi ist ja nicht so groß, es gibt nur zwei Sektionen, also im Gesundheitsteil des Ministeriums wurden so durcheinander gewürfelt, um neue Ausschreibungen möglich zu machen und so zu verhindern, dass Pamela Rendi-Wagner zurück ihr Rückkehrrecht der Sektionschefin und Generaldirektorin für die öffentliche Gesundheit wahrzunehmen und andererseits um den langjährigen, wahrscheinlich wichtigsten, unter Anführungszeichen mächtigsten Sektionschef im Haus, Clemens Martin Auer, im Wege einer Neuausschreibung loszuwerden. Ist auch gelungen. Faktum war, und das zitieren wir auch in dem Buch, Clemens Martin Auer hat dann irgendwie uns ein Zitat freigegeben, dass er zur Ministerin gesagt hat, ich wünsche dir mit dieser Umgestaltung alles Gute und hoffe und wünsche dir nur, dass nicht sowas wie eine Pandemie daherkommt, weil dafür sind wir dann wirklich nicht gut aufgestellt, wenn du das machst. Also die Kurzform, das ungefähr steht drin, ich weiß nicht, ob Sie es schon haben oder nicht. Wenn Sie es noch nicht haben, würde ich Sie herzlich einladen, es auch noch zu erwerben. Man kann es da draußen kaufen. Das, was wir da schreiben, wird Ihnen alles nicht neu sein, Herr Dr. Sprenger, aber das ist im Wesentlichen auch das, was Sie schon sehr früh irgendwie auch festgestellt haben in mehreren der Konversationen, die wir auch auf Addendum und für ServusTV hatten. Ja, relativ früh irgendwie angedeutet haben, welche, wenn man so will, Fehler da passiert sind. Was ich zunächst interessant finde, ist, dass man sie dann relativ rasch dadurch als so Fundamentalkritiker dessen irgendwie identifiziert hat, was da die Regierung so macht. Dabei stimmt das überhaupt gar nicht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, waren sie eigentlich so Mitte März ein richtiger Fan der Regierung und ihrer Maßnahmen. Ne?
Ja, einmal schönen guten Abend von meiner Seite und Gratulation zum Buch. Ja. Ja, vielleicht ganz kurz, also ich bin in den Beirat eingeladen worden aus dem Kabinett Anschober und habe zugesagt. Und ja, Fan, also ich hab die Arbeit sehr gut gefunden. Also die Zeit, wo ich da dabei war, ich habe nur bei einer Sitzung teilgenommen, wo die noch in Präsenz stattgefunden hat. Alles danach war online. Und bei der ersten Sitzung, gleich am 12. März, war Bundeskanzler, Vizekanzler, Innenminister, Gesundheitsminister, also wirklich alles vertreten. Und es war schon eine beeindruckende Sitzung. Also natürlich erwartet man sich da sehr hohe Professionalität, aber es war wirklich das Bemühen spürbar, gemeinsam eine gute Entscheidung zu treffen.
Und Ihrer Meinung nach war das auch eine gute Entscheidung, die da getroffen wurde?
Ja, also aus der Situation heraus damals war es die einzig richtige Entscheidung. Also du, glaube ich, auch die einzig mögliche politische Entscheidung. Du hast ja erstens die Geschehnisse in Tirol gehabt, du hast die Reisewarnungen aus den skandinavischen Ländern gehabt, du hast die Bilder aus der Lombardei gehabt. Man hat relativ viel Ungewissheit gehabt, wie sich das Ganze entwickelt, und das war die einzige mögliche Entscheidung. Und man hat sich eigentlich für das entschieden, von dem man auch weiß, auf Basis der Evidenz, dass es die wirksamste Entscheidung ist, dass man Großveranstaltungen absagt, das hat man vorher schon gemacht, dass man auf soziale Distanzierung setzt. Nur die Frage ist immer, was ist das richtige Maß und wie lange führt man die Intervention durch? Das ist, glaube ich, das die Frage. Aber wenn man es 14 Tage macht, und das war ja der Plan, dass man jetzt am 16. März Covid-19-Verordnung und dann bis 29., 30. März macht man 14 Tage, so wie eine Brandschneise, also ermöglicht man möglichst nicht, diesen neuen Virus möglichst viele Leute anzustecken, und wenn man das gut schafft, dann hat man das Infektionsgeschehen eigentlich im Griff. Das war eigentlich allen klar.
Und dann hat man aber weitergemacht. Ich meine, vielleicht noch davor. Es gibt ja viele Leute, die aufgrund der Zahlen und der Daten, unter anderem auch des Robert-Koch-Instituts, jetzt sagen, dass das Virus, das Infektionsgeschehen ja schon seinen Peak hatte und den Peak überschritten hatte, als die Lockdown-Maßnahmen in Kraft gesetzt wurden, woraus man den Schluss zieht, dass die ersten Maßnahmen, nämlich vor allem die Absage der Großveranstaltungen, eigentlich ausgereicht hätte, um das Ziel, die Überlastung der Intensivkapazitäten zu verhindern, zu erreichen. Durch den Lockdown, sagen die Leute, ist das möglicherweise dann nochmal beschleunigt worden und hat dazu geführt, dass wir nicht 100% gebraucht haben, sondern nur maximal 25% und das im Schnitt, glaube ich, noch deutlich weniger, aber zur massivsten Zeit 23% der Kapazitäten. Würden Sie diese Einschätzung teilen, dass eigentlich das Ziel, die Überlastung der Intensivkapazitäten, auch nur mit den ersten Maßnahmen hätte erreichen können?
Ja, klar. Also das glaube ich, das sind sich auch alle einig, die das so beurteilen. Also allein mit den Großveranstaltungen und dass man auch, glaube ich, der Bevölkerung klar kommuniziert, wer die Risikogruppen sind, dass auch die Alters- und Pflegeheime ja doch auch in einen gewissen Modus gegangen sind, einen Schutzmodus, mehr oder weniger gut. Und dass auch die Bevölkerung gewisse Sozialisierung gemacht hat. Wir sind auch alle wieder darauf hingewiesen worden, dass es sowas wie Handhygiene gibt. Und ich glaube, es ist allen auch irgendwie bewusst worden, wie ernsthaft das ist. Ich glaube, da hat man schon dafür gesorgt. Die Frage, also diese Bedrohung, also für mich war es ja eigentlich am 12. März in dieser Sitzung schon klar, dass das nicht passieren wird. Ja? Weil alles, was da an mathematischen Modellen präsentiert worden ist und was man auch selber anhand von Studien weiß, wenn wir das jetzt wirklich 14 Tage durchziehen, dann wird da nichts passieren. Die Frage wäre ja nur, wie flach wird die Kurve und wie lang dauert diese Kurve an? Das war relativ unklar. Also wir haben ja am Anfang geglaubt, das wird sich alles ziehen bis Ende April. Also es wird relativ lange dauern. Also nicht der Lockdown, sondern eher diese Kurve. Und ich persönlich war dann etwas überrascht, wie rasch es dann eigentlich vor Ostern schon nach unten gegangen ist. Und das ist sicher auch dem, also da kann man jetzt mit Zahlen sagen, also am Anfang haben wir gesagt, 25% soziale Distanzierung ist ausreichend, dann war die Diskussion 40% und im Summe sind es geworden zwischen 80% und 90%, und wenn man weiß, also das war eigentlich die große Wirksamkeit, also wir haben uns so distanziert, dass wir die Kurve so flach bekommen haben, dass eben auf den Intensivstationen zum Glück wenig los war und die direkten Schäden durch Covid-19 eigentlich sehr, sehr klein gehalten worden sind in Österreich.
So dass man sich dann später noch fragen kann, ob nicht die indirekten Schäden, die Kollateralschäden möglicherweise mindestens genauso stark gewesen sind. Genau. Aber es steckt ja auch eine interessante ethische Frage dahinter, weil wenn es so ist, dass auch die ersten Maßnahmen, also in erster Linie die Absage von Großveranstaltungen, verstärkte Hygiene- und Distanzierungsmaßnahmen, die jetzt noch keine Lockdown-Implikation haben, die Überforderung der Gesundheitssysteme verhindern hätten können, dann geht eine Rechnung auf und die geht ungefähr so, und das ist ja dann ein bisschen auch auf der Vergleich mit Schweden, also sagt, wir haben ein Ziel, das Ziel ist ist zu verhindern, dass die Intensivkapazitäten überfordert werden, aber an die Grenzen kann das gehen, weil das ist halt so mit Virus geschehen, das kann, sagen, wenn das größere Ansteckungswellen hat und wenn man die Risikogruppen nicht genug schützt, dann kann das auch mehr Todesopfer haben. Und dann war es eigentlich um die Frage, wie balanciert man, so zynisch das klingt, sozusagen die Zahl der Toten, und da tut man sich schwer. Andererseits, und das hat jetzt gar nichts mit dem Grippevergleich jetzt auf der direkten Ebene, so quasi von Case Fatality Rates zu tun, wenn es tatsächlich darum ging, zu sagen, aber wir möchten schauen, dass wir unter 1.000 Todesopfer haben und nicht 2.000 oder 3.000, dann könnten wir jetzt hinterher sagen, dann müsste man sich eigentlich ja auch bei einer schweren Grippewelle solche Maßnahmen überlegen, weil vermutlich kann man auch in einer schweren Grippewelle durch einen Lockdown die Zahl der Toten, der Grippetoten, halbieren. Warum tut man das nicht?
Ich versuche es ein bisschen anders zu beantworten. Also ich glaube, am Anfang war das Ziel, die Überforderung der Krankenversorgung zu verhindern. Das Ziel war am Anfang eigentlich klar, wir werden es erreichen, aber die Zahlen waren klar Ende März, wir haben es erreicht. Das war, glaube ich, schon wichtig, dass man das erreicht. Ich glaube, das hat auch zu ziemlicher Entspannung geführt bei den verantwortlichen Personen, weil keine Stadt, weder Wien noch Innsbruck, will das erleben, dass auf Intensivstationen irgendwie die an die Grenze kommen, trotz der Kapazitäten in Österreich und so weiter. Und wie man gesehen hat, dass das Ziel erreicht ist, glaube ich, hat man sich irgendwie ein neues Ziel gesucht. Und das war ja auch der Moment, wo ich dann gesagt habe, eine Pandemie ist was Gesamtgesellschaftliches. Das trifft uns in allen Bereichen. Das ist nicht nur ein virologisch-medizinisches Geschehen, sondern das trifft den Bildungsbereich, der geschlossen wurde. Es trifft den Kulturbereich, den Tourismus, die Betriebe, die Unternehmen, die Wirtschaft. Das trifft uns in allen Dimensionen der Gesellschaft. Also müssen wir es auch so betrachten. Ja? Und also wir müssen uns jetzt irgendwie öffnen. Also nicht, also den Beirat auch öffnen, aber eigentlich auch den Diskurs öffnen. Und das haben wir nicht gemacht oder zu spät gemacht. Das ist ja auch die Kritik, mit der ich dann auch in die Öffentlichkeit gegangen bin. Und zu der stehe ich ja immer noch. Ja. Und ich glaube, wir tun es immer noch nicht richtig. Also wir haben immer noch nicht begriffen, dass das etwas ist, was gesamtgesellschaftlich ist und nicht nur rein medizinisch-gesundheitliches. Ja.
Woran sieht man das jetzt eigentlich? Sieht man das daran, dass man jetzt bemerkt, dass eigentlich in ein paar Dingen, die besonders sind, oder in ein paar Feldern, die besonders interessant gewesen wären, Begleitforschungen nicht gemacht hat, dass man eigentlich möglicherweise gar nicht so genau wissen will, was da sonst noch passiert?
Ja, ich glaube, das ist immer eine Frage der Perspektive. Also wenn du einen Sozialwissenschaftler drinnen hast, der schaut sich das eben sozialwissenschaftlich an. Wenn du jemanden drinnen hast, der eher wieder aus der Ökonomie kommt, der schaut sich die ganzen wirtschaftlichen Konsequenzen an. Und ein Public Healthler, so ein Gesundheitswissenschaftler, der, ich bin ja nicht der Einzige, es gab schon auch andere in der Taskforce, die ähnlich gedacht haben, der Franz Allerberger zum Beispiel. Ja. Und die schauen sich das eben so an und sagen, naja, Arbeitslosigkeit ist auch ein Gesundheitsrisiko in sich. Ja. Das erhöht auch Krankheitsgeschehen und Arbeitslosigkeit verdoppelt das Sterberisiko, für alle da herinnen, verdoppelt das Sterberisiko. Und wenn du im Bildungsbereich Maßnahmen setzt, dann hat das natürlich auch Konsequenzen, durchaus auf Gesundheit, Soziales und andere Dinge. Also du musst so im Sinne einer Gesundheitsfolgenabschätzung, das ist halt das Wort, das wir verwenden, eine Kosten-Nutzen-Bilanz machen. Das ist schwierig, aber man kann es trotzdem machen, wenn du eben die entsprechenden Disziplinen an den Tisch holst, kannst du es sogar relativ schnell machen. Es ist etwas, was wir auch im täglichen Leben machen. Also bei jeder Entscheidung versuchen wir ein bisschen abzuwägen, welche Risiken birgt die Entscheidung oder welche Wirkungen, Nebenwirkungen, Kosten, Nutzen. Und wir machen sie auch auf der therapeutischen Ebene. Ich bin ja Mediziner und bei jeder Behandlung muss ich immer ganz klar darüber sein, im Vereinvernehmen mit der betroffenen Person, in gemeinsamen Entscheidungsfindung, also ist die Therapie, übertrifft die Wirkung oder die erwartete Wirkung die erwarteten Nebenwirkungen. Ich kann es eigentlich nur machen, also wenn die betroffene Person einverstanden ist und wenn das auch gewährleistet ist. Und so ist es auch bei solchen gesellschaftlichen Interventionen. Und ich glaube, das haben wir irgendwo dann irgendwie, das war die Entgleisung. Das Wort passt ja auch. Da ist uns was entglitten. Wir haben dann die direkten Schäden von Covid-19 sehr, sehr klein gehalten. Und das können wir ja auch stolz sein. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass mit allen Maßnahmen, die wir da setzen, natürlich auf der anderen Seite auch wieder Schaden entsteht. Und es ist, du kannst nicht 0-0 haben. Das geht einfach nicht. Ja, sondern wir müssen uns damit abfinden, das Virus werden wir nicht los. Es wird Schaden produzieren. Und die Frage ist es, so wie bei Herzinfarkten, Verkehrsunfällen, Influenza, was auch immer, was ist der gesellschaftlich akzeptierte Schaden? Also null kann er nicht sein, das ist illusorisch. Ein Virus macht krank, wird krank, Leute krank machen. Ja?
Aber die Berechnung, sagen quasi, oder die Gegenrechnung von erwarteten Nutzen einer Therapie oder eben einer Maßnahme zur Eindämmung des Infektionsgeschehens und den Schäden, die dadurch verursacht werden, das ist ja nicht ganz unkomplex, ne?
Es ist nicht unkomplex, aber es ist machbar. Also wir machen es ja auch in allen anderen Bereichen. Jedes Mal, wenn wir im Gesundheitsbereich Entscheidungen treffen, Betten zu reduzieren, bei jeder Früherkennungsmaßnahme, bei jeder präventiven Maßnahme, aber auch bei jeder Krankenversorgungsentscheidung, auch bei intensivmedizinischen Entscheidungen treffen wir, die trifft man genau so, man wägt so quasi Nutzen und Schaden ab. Ja. Und das kann Populationen, also Bevölkerungen betreffen oder Einzelpersonen betreffen. So funktioniert das. Es funktioniert ja auch in anderen Bereichen so. Ich bin mir sicher, der Wirtschaftsbereich wird oft ähnliche Entscheidungsfindungsprozesse haben. Aber jetzt die Frage, jetzt versuchen wir mal in die Zukunft zu schauen. Jetzt beobachten wir, jetzt sind wir ja doch schon fast 6 Monate, also in Österreich schon sehr intensiv damit beschäftigt. Wie nützen wir den Sommer, um dann im Herbst möglichst gute Entscheidungen zu treffen? Es ist nicht trivial, haben wir ja gerade gesagt. Ja, es ist nicht trivial. Also wie bereitet sich jetzt das Bildungssystem vor auf die Szenarien, die ja da kommen werden. Das kann man ja jetzt schon versuchen abzuschätzen, was die Szenarien sein werden. Also das Szenario kann sein, du hast regionales Infektionsgeschehen. Das Szenario kann sein, du hast einen positiv getesteten Fall in der Schule. Das Szenario ist, du hast einen positiv getesteten Fall irgendwie in Connex mit der Schule. Solche Dinge muss man jetzt durchspielen.
Was tut man dann? Also die Frage ist ja, man hätte ja jetzt viel lernen müssen und können auch schon. Auch jetzt, wenn man nur den Schulbereich hernimmt. Meine Befürchtung persönlich ist, dass wir wahnsinnig viel nicht gelernt haben, weil wenn ich in Oberösterreich zum Beispiel, nachdem 27 Schüler positiv gesessen sind und 2 Lehrer für 100.000 Schüler in 5 Bezirken den kompletten Schulbetrieb einstelle, dann habe ich nicht den Eindruck, dass wir irgendwie jetzt einen sagen wir irgendwie zielgerichteten, coolen Umgang mit dem Problem im Herbst erwarten darf, oder?
Ja, also das, was am Anfang für Insider schwer erträglich war, das war das Umgang mit Zahlen. Aber an und für sich nach 5 Monaten sollte hoffentlich jeder darin wissen, dass ein positiv getesteter Fall nur einmal Viruskontamination bedeutet. Der PCR-Test stellt einfach nur genetisches Material fest und sonst nichts. Ja? Das heißt noch lange nicht, dass jemand infektiös ist. Ja, da muss gar kein wirklicher funktionaler Virus mehr drinnen sein. So, dann muss man wissen, dass jemand, der infiziert ist, noch lange nicht erkranken muss, und zwar gefühlt erkrank. Also. Und dann muss man wissen, nicht jeder, der erkrankt ist, landet auch beim Arzt, und nicht jeder, der beim Arzt landet, landet auch im Spital und so weiter. Also wir müssen langsam beginnen, Infektionsgeschehen differenzierter zu betrachten. Und jetzt ganz kurz noch, das Infektionsgeschehen wandelt sich ja. Also es ist ja nicht so, dass wir da immer stabile Verhältnisse haben. Und spannend ist ja, wie sich dieses Verhältnis gerade wieder mal zum Positiven verschiebt, was ja gut ist, so glücklich ich darüber war, dass die positive Entwicklung des Infektionsgeschehens war ja viel positiver, als sich jeder erwartet hat, inklusive mir selber, wie rasch das eigentlich nach unten gegangen ist und dann noch lang unten geblieben ist und auch jetzt immer noch unten ist, seien wir ehrlich. Aber jetzt sozusagen die Proportionen von diesem Infektionsgeschehen entwickeln sich ja auch positiv. Aber wir kümmern uns eigentlich nicht drum, weil wir nur ständig diese positiv getesteten Fälle aufs Dashboard kriegen.
Was ja so weit geht, dass auf dem Dashboard des Gesundheitsministeriums ja tatsächlich bei jedem positiv Getesteten von einem Erkrankten. Ja,
furchtbar.
Also muss man sagen, es ist wirkliche Desinformation.
Es ist Desinformation, genau. Also wenn dort steht, positiv getesteter Fall, stimmt nämlich, steht wirklich so dort, was ich sage mal 1000, und dann steht da 1000 Erkrankte. Das ist Nonsens.
Falsch,
ja. Ja, das ist gesundheitswissenschaftlicher Nonsens. Ja. Und es ist Desinformation. Es ist eigentlich, nach am Anfang könnte man sagen, okay, es ist ihnen passiert und es wird korrigiert. Jetzt ist es eigentlich nicht zu akzeptieren, ja.
Es ist, wir haben ein paar Mal drüber geredet, schon in der Frühphase unserer Konversation. Eine Sache, die ich immer noch interessant finde, ist auch eine idiosynkratische Sache. Ich bin an diesen gesundheitsethischen Fragen besonders interessiert, weil die ja immer dann bei diesen Abwägungen natürlich zutage treten, weil es sind ethische Fragen. Wen setze ich einem Risiko aus, damit ein anderer weniger Risiko hat, ist eine ethische Frage. Und da war ja dann irgendwie große Aufregung immer wieder, wenn dann so flapsig jemand gesagt hat, warum eigentlich fahren wir die komplette Weltwirtschaft an die Wand, damit, wenn man sich das Sterbegeschehen anschaut, ganz, ganz überwiegend sehr alte, multimorbide Menschen möglicherweise 1, 2, 3 Lebensmonate mehr haben. Und die aber zu einem guten Teil in einer relativ schlechten Verfassung und ganz zum Schluss dann unter desaströsen Sterbebedingungen. Das war so irgendwie eine flapsige Formulierung, die viele gewählt haben, wo dann irgendwie großer Aufschrei war, wie zynisch und unmoralisch das denn sei. Jedes Leben, und das sei die hippokratische Pflicht des Arztes, ist so lange sozusagen zu erhalten wie möglich. Jetzt ist aber eigentlich die vereinbarte Messzahl, die wir haben in unserem Gesundheitssystem, die auch vertraglich fixiert ist, sind gesunde Lebensmonate oder gesunde Monate, glaube ich, oder Jahre. Und ich frage mich immer, aber wenn man so argumentiert und sagt, wenn in einem durchs Kollateralgeschehen ein 30-Jähriger stirbt, der nicht hätte sterben müssen und gut behandelt hätte werden können, dann sind das 50 gesunde Lebensjahre, die der verliert. Das heißt, das würde ja dann entsprechen, wenn man es wirklich kalt rechnet, 100 Leute, die sehr alt und multimorbid sind, das wird echt wahnsinnig schwierig. Aber ich frage mich dann jetzt immer, warum hat man sich eigentlich diese Messgröße dann zurechtgelegt und auch vereinbart zwischen allen, die da eine Rolle spielen, also Gesundheitssysteme, Politik, Ärzteschaft, wenn das dann eigentlich mal eh nicht rechnen, kann man dann alles sagen, schrecklich, man kann nicht Menschenleben gegeneinander aufrechnen. Aber gesunde Lebensjahre zu verrechnen, ist auch Menschenleben gegeneinander aufrechnen. Es geht ja gar nicht anders.
Naja, ich glaube, es ist nicht so einfach. Ja, also wir machen es zwar woanders auch, aber es fällt uns gar nicht mehr auf. Also wir machen ja einen unglaublichen Aufwand, um die Zahl der Schwerverletzten im Verkehr möglichst klein zu halten und die Verkehrstoten möglichst klein zu halten. Also ein irrsinniger Aufwand, ja, sowohl technisch bei den Autos als auch verkehrsregulatorisch mit Ampeln und Geschwindigkeitsbegrenzungen, alles Mögliche. Und wir sagen einfach, ja gut, so ist halt Verkehr. Ja, so. Aber dass es nicht null wird, das ist uns irgendwie auch bewusst. Das wird nie null sein. Ja, es wird nie null sein. Aber es hat irgendwie ein akzeptables Maß. Jetzt sagen wir, sind diese 400 immer noch zu viel, dann müssen wir jetzt mehr Aufwand betreiben. Ja. Aber anscheinend haben wir akzeptiert 400. Motorradfahrer haben auf 1000 Kilometer ein 20-fach erhöhtes Sterberisiko als Autofahrer. 20-fach erhöht. Jetzt könnte man sagen, naja, Motorradfahren verbieten wir es jetzt. Oder was tun wir jetzt mit den Motorradfahrern? Reicht es? Setzen wir ihnen wenigstens einen Helm auf? Ja, oder kriegen sie irgendwie was anderes verpflichtend. Ja, wir akzeptieren auch da ein Risiko. Ja. Und das ist auch bei Krebserkrankungen so und so weiter. Und jetzt haben wir ein neues Gesundheitsrisiko. Und ich sage einfach, das ist einfach ein neues Gesundheitsrisiko. Wir müssen damit umgehen lernen. Also wir müssen es ernst nehmen, ja, weil das kann ja Schaden machen. Es macht ja krank und Leute können auch daran versterben. Und und deswegen ist auch diese Debatte, ja, also wer darf jetzt dran sterben und wer stirbt jetzt dran, weil es können auch junge Leute dran versterben, ja, und wenn man Covid-19 hat, man kann auch lang daran rumlavieren an den Folgen. Also es ist sozusagen, es hat schon viele Facetten. trotzdem, und es bleibt dabei, es ist ein Gesundheitsrisiko und wir werden es in irgendeiner Form managen müssen. Also wir werden uns irgendwie einen Weg überlegen müssen, wie viel Schaden darf es machen, weil null Schaden geht nicht. Wiederholen wir nochmal, es geht nicht null. Also wir werden im Winter wieder Leute haben, die an Covid-19 versterben. Aber wir müssen aufpassen, dass wir auf der anderen Seite, und das sage ich ganz offen, da sind uns viel, viel mehr gesunde Lebensjahre jetzt schon verloren gegangen durch die Maßnahmen als durch Covid-19. Ja, viel, viel mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob es 5-mal mehr sind oder 10-mal mehr, aber es ist enorm mehr. Ja, und das entsteht durch den Wirtschaftsschaden, das entsteht auch durch die Unter- und Fehlversorgung von anderen Erkrankungen. Aber das ist jetzt halt einmal passiert. Ja, das ist jetzt, das muss man wahrscheinlich aufarbeiten. Aber wir müssen jetzt eigentlich im Herbst und Winter aufpassen, dass das ein bisschen mehr in Balance kommt. Ja. Und ich glaube, das muss man auch der Bevölkerung klar kommunizieren. Also wir können jetzt nicht fanatisch auf ein Gesundheitsrisiko losgehen und dabei irgendwie Kollateralschäden in Kauf nehmen. Das wäre jetzt für mich irgendwas,
was... Die höher sind
als genau, Sterbe. Genau. Wobei die Bewertung auch wieder schwierig ist. Also das ist ja, da ist da keine Quantifizierung, sondern das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, wie bei allen anderen Gesundheitsrisiken, den wir eben entweder implizit oder explizit führen. Ja.
Jetzt ist ja so, dass man sagt... Und das war ja eigentlich schon dann nach dieser härteren Lockdown-Phase, dass man sagt, man kommt jetzt zurück in die Containment-Phase. Ne? Die Idee ist immer Containment, also dass man...
Das ist eigentlich, was ist Suppression. Was wir machen, ist gerade Suppression, Unterdrückung. Ja. Also Containment ist ganz am Anfang.
Genau. Und man will aber durch die Suppression, will man zurück in ein Infektionsgeschehen, in dem Containment wieder möglich wird.
Richtig, genau. Das ist genau.
Und das waren ja auch nach der Meinung vieler, dort waren wir eigentlich dann im April wieder, ne? Und deswegen sagt man, man konnte öffnen. Aber Containment-Strategien haben ja ein paar Voraussetzungen. Ich brauche irgendwie vergleichbare, sehr gut durchdachte Teststrategien. Ich brauche dann immer auch die Relationen zu diesen Teststrategien in der Veröffentlichung der Zahlen. Sonst kommt nämlich genau diese Desinformation zustande, weil im Grunde könnte man sonst, ich muss es ja immer relativ zu den Testungen und den Teststrategien machen, weil sonst heißt es einfach, ich habe umso mehr infiziert, je mehr ich teste. Das wäre sonst irgendwie eine verrückte Vorgangsweise. Ich brauche für das Contact Tracing Personal, das geschult ist, ich brauche ein epidemiologisches Meldesystem, das wahrscheinlich sehr viel anders ausschaut als das jetzige, das irgendwie auf die paar Masern, Mumps und sonstigen Fälle ausgerichtet ist und mit einem pandemischen Geschehen ja überhaupt nicht zurechtkommt, weder technologisch noch inhaltlich. Passiert das?
Ja, also positiv muss man sagen, wir machen eigentlich keinen schlechten Job. Also wir verfolgen also die Cluster, die wir jetzt hatten, ob es jetzt im Rotary Club ist oder im Verteilerzentrum oder jetzt in der Fleischverarbeitungsindustrie oder jetzt in Oberösterreich, in dieser Freikirche, also die haben wir eigentlich relativ gut im Griff, die AGES macht, bildet die gut ab. Aber du hast natürlich viel Potenzial zur Verbesserung. Also das, was ich vor allem sehe, ist die Zusammenarbeit zwischen öffentlichem Gesundheitsdienst, der, wie eingangs gesagt, sehr geschwächt wurde, also nicht nur im Ministerium, sondern auch außerhalb sehr geschwächt wurde, und die Zusammenarbeit mit den anderen Gesundheitsanbietern, da sehe ich schon sehr, sehr viel Kommunikationspotenzial. Und die Teststrategie ist bei weitem noch nicht perfekt. Ja? Und auch die Geschwindigkeit ist bei weitem noch nicht perfekt. Und auch sagen, wie man 1450 jetzt integriert, vernünftig in das ganze Geschehen, ist noch nicht perfekt. Also da ist Potenzial. Aber ich glaube, wir sind auch nicht ganz schlecht. Ja? Das ist irgendwie, weiß nicht, wenn man jetzt Noten vergeben würde, weiß ich nicht. Aber also... Wir können uns immer noch verbessern, ja.
Aber was mir auffällt, ist jetzt mit diesen, also kam natürlich auch durch diese Tönnies, also durch die deutschen Fleischverarbeitungsbetriebe Fälle irgendwie dazu, jetzt da in Österreich. Es ist schon, mein Eindruck ist schon, dass so dieser leichte Panikmodus, den ich in Erinnerung habe vom März, langsam wieder auch medial kommt. Also plötzlich,
ja, genau.
Da werden dann schon wieder Titelseiten mit Drohnenfotos von Schwimmbädern veröffentlicht. Ich sage, Wahnsinn, die spinnen alle. Es wird wieder die zweite Schwimmbadwelle an Corona-Infektionen kommen. Also man merkt, das ist schon sehr schnell wieder da.
Ja, ich fürchte mich ein bisschen. Also ich fürchte mich wirklich, dass wenn jetzt die Emotionen wieder hochkommen, ja, dann auch die Politik wieder irgendwie zum Aktionismus gezwungen wird. Ja. Und also die Versachlichung der Debatte hat noch immer nicht stattgefunden. Ja.
Ist eigentlich sowas jetzt wirklich, frage ich den Gesundheitswissenschaftler, als Reaktion auf das, was in Oberösterreich passiert ist, in diesen Schulen, fleischverarbeitenden Betrieben, die Einführung der generellen Maskenpflicht wieder, sagen, auch in Geschäften und so weiter, wo sie bis jetzt, und in Ämtern, wo sie schon aufgehoben war, ist das eine angemessene Reaktion?
Ja, also zu den Masken gibt es immer verschiedene Sichtweisen. Also da gibt es die Sichtweise der sogenannten Evidenzbasierung, also der wirklichen knallharten Wissenschaft. Und da würden jetzt die allerbesten, die Trisha Greenhalgh und alle sagen, naja, die Evidenz ist shaky. Also die Evidenz ist eigentlich sehr unklar. Und speziell für Masken im öffentlichen Raum. Und aber es, wenn so, dann gilt das Vorsorgeprinzip, dass man sagt, die Intervention ist eigentlich billig, der Schaden ist überschaubar und der Nutzen ist zwar nicht klar, aber machen wir es halt aufgrund seines Vorsorgeprinzips.
Klassische nutzt nichts, so schaut's nichts.
Ja, eh, aber wobei man nicht weiß, ob es nicht nutzt. Ja? Also das würde ich jetzt mal offen lassen. Aber die Frage ist immer, wie kommuniziert man es? Ja? Also wie kommuniziert man die Wirksamkeit von Masken? Ja? Also kommuniziert man es, dass das das Nonplusultra ist? Dann muss ich als Wissenschaftler wieder sagen, naja, ja? Bin ich mir nicht so sicher. Ja? Es hat sicher auch andere Effekte, psychologische Effekte und so weiter. Und dann gibt's sozusagen Settings, wo ich sage, also Mundschutz ist sowieso ein Teil der Professionalität im Gesundheitsbereich, ja? und auch zum Teil in Pflegeheimen. Und Aber ich glaube, wir werden uns daran gewöhnen müssen. Also die Masken werden wir so schnell nicht loswerden, glaube ich.
Was sind denn eigentlich jetzt, wenn man sagt, es wird interessant, oder? Ob das im Sommer jetzt hält oder ob auch im Sommer noch einmal so eine nächste Welle der Verschärfungen kommt. Weil die meisten haben gesagt, gut, im Sommer, dadurch, dass jetzt alle im Freien sind, Temperaturen, die saisonalen Effekte, sollte jetzt eigentlich nichts mehr so Grobes passieren, dass wir irgendwie wieder vor die Entscheidungsfrage Lockdown oder Nicht-Lockdown, Teil-Lockdown gestellt wird. Aber im Herbst mit der nächsten Virussaison, da wird halt das SARS-CoV-2 in irgendeiner vielleicht mutierten oder auch nicht mutierten Form wieder dabei sein und dann muss man von Beginn an mit Containment auskommen, weil sonst kriegen wir ein richtiges Problem, nicht?
Ja, also das, was wir jetzt sehen, ist ja zum Teil auch, man ist eine Freikirche, das hat ja auch gewisse Umstände dort. Und dann hat man natürlich auch Leute, die jetzt aus Serbien, aus dem Kosovo wieder nach Österreich kommen, weil sie einfach bei uns arbeiten und da teilweise infiziert kommen, wieder andere Leute anstecken. Aber das ist sich das nicht so dramatisch. Ja, also ich denke mir, ja, das ist Infektionsgeschehen, das ist zu erwarten, wenn man danach testet, finden wir es. Es muss nur irgendwie jetzt kontrollierbar bleiben. Ja, also und solange also sich im Krankenhaus und auf Intensiv nichts tut, und davon gehe ich aus, dass über den Sommer eigentlich da fast gar nichts tun wird, ist mir das relativ egal, ob das jetzt auf 2.000 oder 3.000 raufgeht und dann wieder runtergeht auf 2.000. Das ist immer die Frage, wie viel wir testen. Also wenn wir jetzt flächendeckend beginnen, in gewissen Settings Tausende von Tests durchzuführen, dann werden wir auch dort Leute finden. Ja. Und wobei man jetzt wieder sagen muss, positiver Test heißt nicht infektiös, sondern das heißt einfach nur, ich finde Virenspuren.
Ja, ist schon gar nicht erkrankt. Aber ja. Man spürt es ja nicht nur hier, also dass man sagt, der Sommer, sondern es wird ja dann irgendwie auch die ganze Frage Kroatien, Slowenien, also so quasi, bis jetzt hat man gedacht, okay, der Sommer wird einigermaßen normal, weil wir reisen können. Steht irgendwie auch schon wieder an der Kippe, ne?
Ja, also... Aber noch einmal, auch das ist, glaube ich, immer, das ist auch wie diese Frage, im April ist mir oft gefragt, wann darf ich meine Oma und meinen Opa wieder besuchen? Und meine Antwort war immer drauf, ja, redet jetzt einmal mit der Oma und meinem Opa, ja, also die dürfen da schon auch mitreden, ja. Also das ist dann irgendwie auch eine Entscheidung der Familie. Und also mein Vater ist 86 und der sagt, seine Enkel können ihn immer besuchen. Das muss ich akzeptieren. Jetzt kann ich sagen, nein, die kommen die trotzdem nicht besuchen, ja, dann muss es er akzeptieren, aber er hat auch noch ein Mitspracherecht, ja. Und dann ist wieder die Frage, ab wann legen wir die Masken ab, ab wann darf der Oma und Opa wieder besucht werden, ab wann fahren wir wieder nach Kroatien, ab wann tun wir wieder das und dies. Sorry, das ist letztendlich eine Entscheidung, wie wir das Risiko einschätzen und wie das uns auch kommuniziert wird. Ja?
Aber das stimmt ja nur zum Teil, weil wie wir das Risiko einschätzen, ist eigentlich relativ unbedeutend im Vergleich zu dem, wie die Bundesregierung das Risiko einschätzt.
Genau, und das ist jetzt wieder das Problem, das ich habe. Wir haben es nicht geschafft, in 5 Monaten eine Versachlichung der Debatte, weil es kann doch nicht sein, wo wir jetzt schon so viel wissen über Risikogruppen, auch sozusagen über das Potenzial, das dieser neue Coronavirus hat, dass wir es nicht schaffen, zum Beispiel, nehmen wir den Bildungsbereich her, dass du sowohl Pädagoginnen hast, als auch Eltern, Direktorinnen und Direktoren hast, die vollkommen heterogen das Geschehen betrachten. Die einen sind ja, entspannt, die anderen sind vollkommen hysterisch. Und du schaffst es nicht, das zu versachlichen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja? Und du hast aber auch so das Gefühl, wir haben auch überhaupt noch keine Kommunikationsstrategie. Also man kann es versachlichen. Also es scheitert nicht am Wissen, es scheitert eher an der Kommunikationsstrategie, es einfach zu tun. Ja?
Was sind denn jetzt dann, wenn man jetzt in die Zukunft blickt, was sind denn für den Herbst die größten Risiken? Außer das Risiko des Virus selbst, weiß nicht, dass es mutiert wäre und dann irgendwie noch einmal anders.
Also das größte Risiko für mich ist eine aktionistische Politik, sage ich ganz ehrlich. Ja? Ist eine Politik, die einfach so aus der Hüfte heraus, einfach aus der Druck, aus was er immer den Druck erzeugt, oder was immer die Intention ist, dann Entscheidungen trifft, die dann mehr Schaden als Nutzen. Stellen Sie sich vor, eine Behandlungsebene, wo ein Arzt einfach so panisch wie er ist, plötzlich Entscheidungen trifft, dass er jetzt plötzlich reinschneidet irgendwo, ob es gar nicht notwendig ist. Ja, es wäre verrückte Medizin, komplett. Ja,
Und würde ja auch einen Prozess.
Es wäre einfach aktionistisch. Es wäre aktionistisch, ja. Und also vor dem fürchte ich mich eigentlich am meisten, ja. Ich fürchte mir auch ein bisschen, dass wir unsere Kommunikationsstrategien nicht in den Griff kriegen. Das bedeutet auch, die Medien ein bisschen einfangen, wobei manche Medien wahrscheinlich schwer einzufangen sind. Der Boulevard, glaube ich, wird immer mit Emotionen spielen, weil er damit Auflage macht. Aber das wird sehr schwierig werden, weil das Thema kann sehr emotionalisieren und da gibt es eben auch Leute, die sehr gut davon leben, dass Emotionen blühen. Ja. Also weiß jetzt nicht, es wird schwierig. Also wir werden einen ganz normalen Herbst erleben, einen Winter erleben, da kommen einfach die Schnupfen, Husten, Heiserkeit Geschichten bei den Kindern, bei den Erwachsenen und dann werden wir testen und wir werden finden, wir werden auch Influenza-Viren wieder finden, wir werden Coronaviren finden und dann ist die Frage, wie gehen wir damit um? Ja, also gehen wir professionell damit um, wie man mit einem Gesundheitsrisiko umgehen soll, wie man es mit allen anderen Gesundheitsrisiken machen, manchmal besser, manchmal schlechter. Und oder fokussieren wir uns nur mehr auf das eine Gesundheitsrisiko, fanatisch, wie verrückt, ja, und machen dabei unglaublich viel Schaden. Ja.
Jetzt ist es der Ausblick. Wir haben in einer frühen Phase, haben Sie einmal in den ersten Zusammenfassungen gesagt, was sind so die wesentlichen Erkenntnisse für Sie aus dieser Pandemie? Und da war das eine ist, dass die am stärksten direkt Betroffenen sind alte Menschen mit vielen Vorerkrankungen. Die indirekt am stärksten Betroffenen sind Kinder. Und das Dritte war, dass diese Pandemie soziale Ungleichheiten nicht nur noch deutlicher sichtbar gemacht hat, sondern auch noch verstärkt hat. Das ist im Grunde ja schon der soziale, der nicht nur mehr medizinische Zugang. Was sind denn so die, würden Sie sagen, die wichtigsten Lehren, die man jetzt über Gefährlichkeit und Wirksamkeit und das Virus selber machen kann? Ich meine, es ist immer ganz entscheidende Zahl ist dann immer die Case-Fatality-Rate, nicht? Also, weil das war ja der große Streit unter den Wissenschaftlern vor Beginn. Drosten hat gesagt, das ist 20 bis 30 Mal so gefährlich und auch tödlich wie die Grippe. Das geben die internationalen Zahlen derzeit eher nicht her. Ioannidis hat relativ früh gesagt, auch nach seiner kalifornischen Studie, das wird irgendwo im Bereich der Grippe liegen. Sterblichkeit irgendwo zwischen 0,2 und 0,4. Sie sind ja irgendwie ein Studienfreak. Was sagen denn die Zahlen derzeit? Wenn man sie verrechnet, alle international so im Schnitt über die Case Fatality Rate aus, wo liegen wir da?
Also ich glaube, die entscheidende Information ist, dass je jünger die Leute sind, desto unproblematischer ist es. Ich meine, eine Virusinfektion ist nie lustig, ja, aber alle, die unter 19 sind, haben eigentlich ein unglaublich niedriges Risiko, ein Problem daraus zu entwickeln. Das sagen eigentlich die Zahlen ganz deutlich. Also wenn man jetzt den Influenza-Vergleich, wenn man den machen will, dann sagt man eigentlich, es ist sogar das Erkrankungsrisiko und Sterberisiko oder Komplikationsrisiko ist niedriger als bei den Influenza, bei unter 19-Jährigen. Ja. Und also wir reden jetzt von den gesunden unter 19-Jährigen. Aber es war zum Beispiel auch interessant, dass zum Beispiel auf pädiatrischen Onkologien, also auf Kinderonkologien, ja auch die Furcht groß war, wenn da Virus reinkommt, das dann zu Sterbegeschehen führt. Das ist nicht passiert, auf der ganzen Welt nicht passiert. Also es gab Fälle, aber zahlenmäßig ist nicht so viel, aber die es gab, gab es nie einen Sterbefall. Ja. Und dann gibt es die Gruppe der bis zu 65-Jährigen und da weiß man, also die zumindest die gesunden unter 65-Jährigen sind eigentlich auch sehr wenig bedroht und wirklich steigen tut es dann und da wird sich wirklich, da geht es um 20-fach, 30-fach, 40-fach, 80-faches Risiko und es geht zwar gleichläufig parallel mit dem normalen Sterberisiko, aber es ist erhöht, also du hast ein erhöhtes Erkrankungs- und Sterberisiko.
Aber gleich verteilt über die Gruppe.
Ja genau, es zieht quasi parallel mit der normalen Sterberisikokurve hinauf und ewig leben tun wir eben nicht. Ja.
Und, na Gott sei Dank.
Ja. Und die, also das glaube ich, das wissen wir schon genau, aber das haben wir auch schon recht früh gewusst, ja. Und ich glaube, bleiben wir nochmal dem, was für Lehren ziehen wir draus. Also ich glaube, dass wir werden das monitorisieren. Also ich glaube, wir können jetzt nicht einfach wegschauen, das geht auch nicht, ja. Das heißt, wir müssen jetzt einfach schauen, dass das Infektionsgeschehen sozusagen unter Kontrolle bleibt. Mal schauen, ob uns das im Herbst und Winter auch immer so gelingt. Ich glaube, dass wir auch irgendwo etwas gelassener werden müssen, etwas entspannter und unaufgeregter. Und dann werden wir, glaube ich, die Dinge verhindern müssen, die wirklich zu explosionsartiger Vermehrung von Infektionsgeschehen führen können. Und das tut mir leid für die Clubs, Bars und Diskotheken und für die Après-Ski-Bars. Die wird es wahrscheinlich, und muss man es Ihnen wahrscheinlich jetzt schon sagen, ist wahrscheinlich gescheit, November bis März wird es das nicht geben. Ja. Und weil wir einfach auch international bleiben wollen, wir wollen ja Skigäste aus allen europäischen Ländern empfangen, hoffentlich. Und da weißt du ja nie, was da passiert. Und wenn man dann lokal Infektionsgeschehen hat, dann bleibt es klein, weil es keine Superspreader-Veranstaltung gibt. Und das Dritte, was wir machen müssen, wir müssen die Hochrisikogruppen schützen, sobald du regional erhöhtes Infektionsgeschehen hast. Also das ist dieses Ampelsystem, das wir ja recht früh vorgeschlagen haben, das jetzt interessanterweise von der Politik übernommen worden ist, finde ich ja super cool. Ja. Also wir haben Anfang April haben wir das schon...
Wir haben es auch gut promotet.
Genau, wir haben das ausgetüftelt, ja, mit dem komplexen Design. Ich muss ihm Peter Klimek und Johannes Sorge echt nochmal Danke sagen. Ja. Die haben das sofort verstanden, dass das ein schlaues Ding ist und haben das da technisch umgesetzt. Und wir haben sie noch viel, viel erweitert. Da laufen ja schon ganz viele Ideen dazu, die wir ja noch gar nicht so öffentlich gemacht haben. Also das ist dann regional. Also das bedeutet, wenn du regional oder rund um diesen Bezirk Infektionsgeschehen, Vermehrung hast, dann hast du es eben fürs Pflegeheim einen anderen Modus oder für die Gesundheitseinrichtung, vielleicht auch für andere Bereiche einen anderen Modus.
Aber eben nur für die Bereiche, in denen genau, Hochrisikogruppen sind und nicht für alle. Nicht?
Genau, smartes Risikomanagement.
Und jetzt sind wir ja überall auf grün eigentlich, oder?
Nein. Im Oberösterreich ist einiges gelb. Ja. Graz ist gelb, Wien ist gelb. Also das ist aber immer eine Frage der Kalibrierung. Ja. Also man muss immer aufpassen. Also man kann es auch anders kalibrieren.
Ja. Aber jetzt ist es gelb und in Graz, Wien und Oberösterreich ja nur, weil es tatsächlich auch wieder nur insgesamt auf die Infektion.
Ja, aber bei der Schwelle, also wir haben ja eine Schwelle gewählt, wo du relativ rasch von grün auf gelb gehst. Jetzt könntest du es noch niedriger setzen. Also das ist immer eine Frage der Kalibrierung. Da haben wir ja gesagt, das kann man... Also wir speisen da ja auch nur Daten ein, wie positiv getestete Fälle. Das ist ja nicht das wahre Infektionsgeschehen, aber es ist sozusagen eine Annäherung an Trends und Entwicklungen. Also ich finde die Corona-Ampel nach wie vor sehr gut, weil sie irgendwie zeigt, wo sich was tut.
Eigentlich müssten wir aber ins Modell dann auch noch die tatsächlich Erkrankten, also den Unterschied zwischen den Infizierten und Erkrankten.
Ja, da darf solche Modelle der Risikokommunikation nicht so kompliziert werden lassen, versteht es wieder kein Mensch. Ja? Sondern das ist eher wie ein Lawinenwarnbericht, ja. Dahinter verbergen sich zwar ganz komplexe Datenerhebungen, unglaublich viele Messstationen, Einschätzungen, also sowohl objektivierbare Daten wie subjektive Daten, also von erfahrenen Menschen, die das halt einschätzen. Und dann trifft die Kommission eine Entscheidung. Und das sind oft auch schwerwiegende Entscheidungen, da werden Täler geschlossen. Ja. Und geben auch die Lawinenwarnstufen bekannt. Ja. Und was aber bei Lawinenwarnstufe nicht heißt, dass man nicht unter Lawine kommen kann. Also ich kann auch bei Lawinenwarnstufe 1 so dumm sein und so dumm in einen Hang
rein. Was aber auch nicht heißt, dass ich gar nicht rausgehen darf, andererseits.
Ja, aber wenn du jetzt grün bist in einem Bezirk, heißt das nicht, dass dort nicht irgendwie trotzdem, aber es ist sehr unwahrscheinlich. Also auch unter eine Lawine kommen bei Lawinenwarnstufe 1 ist sehr unwahrscheinlich.
Ja. Was jetzt nun, bevor ich das Publikum einlade, Fragen zu stellen, weil das ist ja interessanter, habe ich nur noch eine Frage, ganz persönlich, wenn mich das so interessiert. Und ich weiß, dass Sie irgendwie der manischste Studienkonsument sind, den es gibt auf der nördlichen Halbkugel. Echt interessant war und relativ spät rausgekommen ist und für viel Überraschung hat bei vielen gesorgt, ein bisschen hat man es gemerkt bei der Heinsberg-Studie, bei dieser Co-Infektion in Haushalten, dass sich sehr viele Menschen, die infiziert sind, sehr, sehr schwer tun, das Virus weiterzugeben. Und dass diese Idee des exponentiellen Geschehens, wenn man es irgendwie linear rechnet auf die Zahl der Infizierten, dass die Modelle wahrscheinlich auch deswegen so falsch waren, weil nur 10% der Infizierten sagen, das Virus relativ stark weitergeben, die dann aber sehr, sehr stark. Das ist doch, hat man das schon mal gekannt? Ich finde das sehr faszinierend.
Ja, absolut. Also wir müssen Niki Popper einladen, also die sich damit beschäftigen. Ich glaube, die verwenden auch sehr viel Hirnschmalz, das irgendwie auch zu modellieren. Und das ist, glaube ich, super spannend, da steige ich sowieso aus. Aber das ist etwas, was wir nach wie vor immer noch nicht ganz verstanden haben. Also dieses Beispiel, dass eben wenige Leute in einem Event sehr viel anstecken und dann hast du aber das ganz gleiche Event, ja, und es passiert nichts. Oder du hast ein Pflegeheim, wo Virus geschehen ist und 30% der Infizierten oder positiv Getesteten sind tot, sterben. Ja? Und dann hast du Barmherzigen Schwestern in Zams, wo du 44 positive Getestete, mit 80 Jahren Durchschnitt, geht nicht mal ein einziger ins Krankenhaus, meiner Information nach. Nicht eine einzige. Was ist da der Unterschied? Du hast ein Pflegeheim, da sitzt die Frau Meier im Zimmer 6, die Frau Müller im Zimmer 7, gleiche Pflegestufe, gleich alt. Ja? Beide infizieren sich, die eine hat eine milde Symptomatik, die andere stirbt. Was ist der Unterschied? Also da gibt es noch ganz viele Unbekannte, ja, unabhängig davon, dass
wir... Können wir sagen, wenn beide infiziert sind und wie hoch das individuelle Sterberisiko ist, kann ja dann von ganz vielen individuellen Vorerkrankungen und so weiter abhängen. Aber dass dann so auch bei milden oder bei asymptomatischen Verläufen die schiere Tatsache, dass manche das Virus einfach gar nicht weitergeben, genau, und manche so stark.
Genau. Das ist echt erstaunlich, ja. Und das ist auch diese Debatte mit Kindern. Also sonst können Kinder anstecken, können Kinder Lehrer anstecken. Und das ist ja nach wie vor eine offene Debatte. Also es gibt jetzt immer mehr Studien dazu, die eher in die Richtung gehen, dass also
das ist ja eine kleine Rolle
spielt. Ja, und es ist aber auch die nächste Debatte macht sich ja auch schon auf. Ja, also Wir haben ja schon Studien, wo Spanien zum Beispiel, wo du in mehreren Serien, wirklich über ganz Spanien, Antikörpertests machst. Ja? Und du siehst, du testest auch gleiche Personen. Du siehst, dass diese Antikörpertiter zum Teil wieder zurückgehen. Dann gibt es aber so Studien von wirklich renommierten Universitäten, die sagen, ja, okay, das ist das sogenannte humorale Immunsystem, aber da gibt es zelluläre, das sind Gedächtniszellen, und die bilden nach wie vor das ab. Ja, das hat die Karolinska Universität in Schweden gezeigt. Und also da passiert auch ganz viel Lernprozess jetzt. Also es heißt nicht, nur weil man keine Antikörper oder weil die fallen, heißt das nicht, dass unser Immunsystem noch fähig ist, da sehr gut zu reagieren. Und bei Kindern ist es sowieso am seltsamsten, weil die zwar Viruskontakt haben, sicher eine Immunantwort haben, aber jetzt keine Antikörper bilden, aber dann irgendeine andere Form von Immunabwehr sozusagen entwickeln. Also gerade Kinder sind extrem fähig, ein unglaublich potentes Immunsystem. Und das ist auch eine Debatte, die mir noch viel zu kurz kommt, ja, dass wir zum Beispiel, wir sollten viel mehr darüber reden, dass unser Immunsystem eigentlich ein ganz essentieller Player ist in dem Spiel. Ja. Also wenn wir zum Beispiel unser Immunsystem schwächen durch wenig Bewegung oder durch andere Dinge, dann ist das wahrscheinlich auch kontraproduktiv. Also es ist vielleicht gut, jetzt auch gesund zu leben und einfach zu schauen, dass man für
sich. Das war ja dann die große Streitfrage mit dem im Freien sich aufhalten. Ja, nicht? Ja. Gut, aber jetzt höre ich einmal auf, und nachdem wir ja immer gesagt haben, wir können über alles reden, nur nicht über 7:30, würde ich Sie bitten, jetzt den Dr. Sprenger Ihre Fragen zu richten, wenn Sie welche haben, und dazu auch aufs Mikrofon zu warten. Bitte. Keine Fragen.
Darf ich noch was zum Buch sagen? Solange die Leute sich überlegen, ob sie was fragen.
Solange es
also,
was Gutes
ist. Also ich, genau, ist was Gutes. Also ich hab das Buch natürlich gelesen, und also ich finde, was das Buch wirklich, was mir sehr gut gefallen hat bei dem Buch, dass es eben nicht nur eine Chronologie ist, sondern dass man das auch bemüht wurde, Personen, die involviert waren, also die wirklich Insider waren, zu interviewen, um ihre Meinung zu fragen. Es wurden ja auch überraschend viele Zitate freigegeben. Ich war echt überrascht, wie offen manche Leute. Das muss man ja freigeben, oder? Mhm. Ja, sonst kann man es ja nicht drucken. Und, aber durch das, glaube ich, kriegt man, wenn man es nachliest, ein relativ gutes Gefühl, wie da auch die Entscheidungen getroffen worden sind, wo ja die Stimmung war. Und also ich habe ganz viel gelernt, auch nochmal durch das. Also es war sehr lesbar, und ich finde es, und das sage ich jetzt nicht, weil Sie da sitzen, sondern ich habe es auch überraschend objektiv gefunden. Ja, obwohl der Titel Entgleisung so ein bisschen.
Also obwohl ich da sitze, haben Sie es objektiv gefunden. Das finde ich schön, ja. Sie haben ja auch, das muss ich bei der Gelegenheit auch sagen, wir hätten auch Ihr Buch gern verkauft. Auch Dr. Sprenger hat ein Buch veröffentlicht.
Das ist aber nicht objektiv.
Das ist das Tagebuch, Corona-Tagebuch.
Tagebuch einer Pandemie.
Im Verlag.
Maria Seifert.
Seifert Verlag. Leider hat er nur ein Exemplar mit, in dem auch sein Vater schon alle Rechtschreibfehler markiert hat. Das könnte man relativ teuer verkaufen wahrscheinlich, aber nachdem es momentan das Einzige ist. Also das müssen Sie bitte irgendwo bestellen und eine Buchhandlung kaufen. Unseres können Sie auch.
Aber es ist bei weitem nicht so objektiv. Also ich finde überhaupt, dass die beiden Bücher sie eigentlich ganz gut ergänzen.
Sie ergänzen sich.
Ja, sie ergänzen sich gut. Ja, das eine ist eher subjektiv aus der Perspektive von eben einer Person von mir beschrieben. Und das ist, finde ich, eine sehr gute Recherche. Also,
und ein bisschen, kann man sagen, haben wir ja auch an Ihrem Buch mitgewirkt, weil ja auch relativ viel von dem, was wir publiziert haben bei uns mit Ihnen.
Das war mein Riesenglück.
In dem Buch vorkommt, da hat er ein bisschen Seiten geschunden, glaube ich. Ne? Bitte, gibt es schon keine Fragen? Oh ja, bitte nur kurz aufs Mikrofon warten.
Zum PCR-Test selber. Der Herr Dr. Wodak hat ja immer kritisiert, dass der Test eigentlich nicht aussagekräftig ist. Wie weit stimmt das? Oder?
Also ich glaube, das hat er nie gesagt, dass er nicht aussagekräftig ist. Ich glaube, er hat sehr viele Limitierungen, hat er gesagt. Ja. Also ich will jetzt nie, zuerst sagen, was zum PCR-Test. Der PCR-Test ist so wie bei CSI Miami. Ja. Das ist einfach eine sogenannte Sequenzierungssache. Also du gewinnst Material, was immer das für Material ist, und du hoffst, dass da irgendwie auch genetisches Material dabei ist. Also beim DNA-Spurensuche, also die Kriminalbeamten suchen halt DNA, menschliche DNA, um dann den Täter zu finden. Und bei dem Virus sucht man RNA. Ja? Aber im Endeffekt ist es das Gleiche. Und das ist so sensitiv, dieser PCR-Test. Ja? Ich gebe jetzt ein Beispiel. In einem Einzugsgebiet von 10.000, vielleicht sogar 100.000 Einwohnern, hast du einen Virusausscheider, eine einzige Person. Und nur in der Abwasserkläranlage, wo das alles zusammenrinnt von 100.000 Leuten, machst du einen PCR-Test und er findet das. Ja, und warum funktioniert das? Weil du sogenannte Gensequenzierung hast. Also du hast quasi ganz feine Spuren, aber du sequenzierst das hoch. Also du verhunderttausendfachst das. Und damit wird es messbar, und damit hast du plötzlich Spuren. Und das Gleiche passiert jetzt beim PCR-Test. Also wenn du jemand mit einem Stäbchen in den Rachen fährst, dann heißt es jetzt nicht, dass du da jetzt so einen aktiven Virus finden musst, sondern es reicht einfach nur Viruspartikel. Und es können kleinste Fuzzi-Spuren sein. Ja? Und die Kritik vom Wotak war am Anfang auch, dass er sagt, also der Test sozusagen, das habe ich ja eh schon ein paar Mal gesagt jetzt, also sagt jetzt nicht, dass jemand auch infektiös ist, sondern er sagt einfach nur kontaminiert. Ja? Und was der Wotak auch kritisiert hat, glaube ich, war, dass eben diese Kreuzreaktionen gibt. Ja? Das würde inzwischen etwas challengen. Also die PCR-Test, es gibt ja nicht nur einen PCR-Test, sondern auch der wurde verbessert. Es gibt auch mehrere Anbieter. Also ich kann mir jetzt einfach tun, ich bin jetzt kein Spezialist, aber ich sage jetzt einmal, den PCR-Test, den wir verwenden, der ist schon relativ gut. Der lässt sich durch andere Coronaviren nicht verwirren. Da war ja auch die Frage, ob in der fleischverarbeitenden Industrie, wo ja Coronaviren im Tierfleisch vorkommen, ob das irgendwie eine Rolle spielen könnte. Also ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. In meinem jetzigen Wissensstand würde ich sagen, nein. Ja, also ich würde sagen, nein, ich glaube, das sind wirklich, wie der Franz Arleberger sagt, die kühlen Temperaturen, das laute Schreien, auch die prekären Wohnverhältnisse von diesen Arbeitern, die dazu führen, dass du dort Cluster hast. Das ist keine falsche, dass du irgendwie andere Coronaviren da positiv testest. Mein derzeitiger Wissensstand, ja. Aber lass mich gern vom Gegenteil überzeugen. Aber da gibt es schon recht gute Untersuchungen. Aber jetzt, irgendwas wollte ich sagen, habe ich schon wieder vergessen. Verdammt.
In der PCR-Test noch was.
Ja, aber
warte. Aber was war's?
Ja, genau.
Geht nochmal. Einfach kurz nicht jetzt dran denken.
Vielleicht fällt mir rein.
Ja, weil das Stichwort Dr. Wodak schon gefallen ist, der versucht hat zu versachlichen, auch von Anfang an die Diskussion mit Corona. Und ich würde sie auch dazu zählen, zu jemandem, der das sehr vernünftig, sehr sachlich und nüchtern auch betrachtet. Und da ist mir aufgefallen, dass genau solche Experten wie Sie und wir andere sehr stark angegriffen werden. Einerseits, wenn man sich die Foren durchliest, da wird man gleich abgekanzelt. Sie werden auch als Corona-Leugner zum Teil bezeichnet. Auch das Buch, das ich hervorragend finde, gut, dass das gemacht wurde, das ist ganz wichtig, dass sowas entstanden ist, wird meiner Meinung nach von der medialen Öffentlichkeit ferngehalten. Jetzt ist die Frage, gibt es da eine politische Agenda, so etwas irgendwie klein zu halten und Experten wie Sie, die sich halt ein bisschen kritischer dazu äußern, in ein Licht zu rücken, das ihnen eigentlich nur nachteilig wird?
Ja, also die Antwort ist, glaube ich, jeder, der mir zuhört und jeder, der meine Texte liest, weiß ganz genau, dass ich bin kein Corona-Verleugner, ganz das Gegenteil. Also ich nehme sogar, also Gesundheitsrisiken muss man ernst nehmen, man muss aber einen Diabetes genauso ernst nehmen wie Tuberkulose oder Malaria und so muss man auch Coronaviren ernst nehmen, vor allem wenn sie neu sind. Aber ich glaube, man muss Gesundheitsrisiken einordnen versuchen. Und das ist am Anfang nicht so leicht gewesen. Also ich glaube, am Anfang hat keiner sagen können. Aber inzwischen wird, glaube ich, diese Bandbreite, wo man es einordnen kann, immer besser. Es kommen immer mehr Studien. Ich glaube, gerade diese Antikörperstudien haben sehr gut geholfen, das ein bisschen besser einzuordnen. Aber auf Wotak angesprochen und auch, glaube ich, auch anderen, das ist ein bisschen ein Problem. Also in dieser Emotionalisierung hat man diese Meinungsvielfalt irgendwie polarisiert. Ja? Und das finde ich irgendwie schade, ich versuche es anders darzustellen. Also wenn Sie einen Ökonomen und einen Sozialwissenschaftlerin zu einem Thema fragen, werden Sie komplett diametrale Meinungen kriegen können. Das heißt aber nicht, dass die Ökonomin und der Sozialwissenschaftler jetzt irgendwie fachlich dumm sind oder ungenau sind, sondern die schauen einfach unterschiedlich auf etwas, auf ein Geschehen und kommen zu unterschiedlichen Schlüssen, weil sie auch unterschiedliche Methoden verwenden. Und wenn Sie jetzt einen Virologen fragen oder jemand, einen Gesundheitswissenschaftler dann wird der, und aus dem haben die Medien durchaus auch dann so eine Polarisierung gemacht. Und das finde ich irgendwie schade, ja, weil eine Pandemie ist was Gesamtgesellschaftliches und wir müssen es auch so verstehen. Also ich habe es immer, also können sich Biologen genauso zu Wort melden wie Politikwissenschaftler, ja. Und was auf Wotak direkt angesprochen, ich glaube, sei Fehler, Entschuldigung, das ist meine Meinung, ja, muss jetzt auch nicht stimmen. Sein Fehler war, glaube ich, dass er am Anfang ein bisschen unterschätzt hat, diese Freakwave, die entsteht, wenn du das komplett ungebremst in der Bevölkerung reinfahren lässt, dieses neue Coronavirus. Das hab sogar ich einmal geschrieben, das war für mich auch überraschend. Und du dann sozusagen Fehler machst, wenn in Lombardei passiert sind, dass du im Alten- und Pflegeheim nicht richtig schützt, auch infizierte Personen in Krankenhäuser legst, dann fährt das Erkrankungsgeschehen schon gewaltig hoch. Ja? Und dann hast du Kollateraleffekte, wie du hast infiziertes Rettungspersonal, Pflegepersonal, Ärzte, die kommen in Quarantäne, dann hast du noch weniger Personal und dann kommst du irgendwie in so einen Teufelskreis, aus dem kommst du nicht mehr raus. Ja? Und das hat der Wotak ein bisschen unterschätzt. Ja? Also, und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also aber jetzt sage ich wieder optimistisch, das wird uns nicht nochmal passieren. Ja, das kann uns gar nicht nochmal passieren, weil wir müssten wochenlang Infektionsgeschehen zulassen, so wie in der Lombardei. Wir müssten ganz viele Fehler machen. Wir brauchten Superspread-Events wie das Fußballspiel und viele andere Dinge. Bei uns waren es halt Après-Ski-Bars oder was auch immer. Und dann müsste man auch Hochrisikogruppen schlecht schützen. Ja? Und nur dann könnten wir wieder solche Szenarien haben. Und das ist jetzt wieder, das kann man jetzt sagen, als Corona-Verleugner bezeichnen, aber das ist für mich eine gesundheitswissenschaftliche Analyse. Und die kann man jetzt sozusagen empirisch versuchen zu belegen und zu argumentieren, zu falsifizieren, zu verifizieren. Aber ich glaube, auf dem Stand der Debatte sollten wir uns befinden. Ja.
Bitte. Also, da vorne war auch noch eine Frage.
Ich würde gerne thematisch an diese Frage anknüpfen von dem Vorredner zum Thema Emotionalisierung. Und Sie haben es ja vorher kurz erwähnt, dass ja eigentlich auch eine aktionistische Politik sehr gefährlich ist. Was wahrscheinlich sehr viele auch in unserer Gesellschaft spüren, ist auch, dass man als vielleicht Andersdenkender oder vielleicht jemand, der nicht mit dieser Emotion so mitschwimmt, relativ rasch diffamiert wird. Und ich habe es selbst auch schon gespürt, oder auch meine Partnerin beispielsweise, ich höre es auch immer wieder in meinem Umfeld sehr stark, ist natürlich eigentlich auch dieser Angstkommunikation unserer Politik natürlich auch gewissermaßen geschuldet. Ich frage mich eigentlich, wie kommt man da wieder raus? Ja, weil man hat es auch politisch auch gemerkt, damals beim Präsidentenwahlkampf, Hofer gegen Van der Bellen, links gegen rechts, und irgendwie das spürt man ja heute noch. Und mein Gefühl ist irgendwie so, ich glaube, das bleibt, diese Spaltung in der Gesellschaft. Wie sehen Sie das? Oder wie kann man das strategisch genau, wieder aufräumen?
Ja, also ich halte das für eine ganz, ganz essentielle Frage. Und da müsste man, glaube ich, mit Leuten reden, die sich da beruflich wirklich intensiv damit beschäftigen. Also Angst, es gibt ja Angstforscher, die kommen viel aus der Psychologie. Also ich glaube, dass wir diesen Impact komplett unterschätzen. Ja? Also Weil wir, also ich sage immer, wir sind eine verwirrte Gesellschaft. Ja? Also wir wissen irgendwie nicht genau. Und jeder von uns, wir haben ja, selbst wenn man jetzt irgendwie einer ist, das eher gelassen sieht und ruhig sieht, aber man ist ja selber nicht stabil. Ja? Dann passiert wieder da was, man lässt sich halt immer noch verunsichern und so. Und ich glaube, es ist echt schwierig, jetzt da mit da irgendwie Klarheit zu gewinnen. Und jetzt, wie kommen wir da raus? Ja, wir kommen nur da raus, indem wir das Gesundheitsrisiko SARS-CoV-2 irgendwann so betrachten wie andere Gesundheitsrisiken, in aller Ernsthaftigkeit, also mit allem Potenzial, das das Risiko hat für bestimmte Gruppen oder was man halt alles lernen jetzt, ja. Aber sozusagen auch mit allem, was man tun kann, um es irgendwie einzudämmen. Wir schaffen es bei allen anderen Gesundheitsrisiken, das sind hunderte, tausende andere Gesundheitsrisiken, ja. Und das müssen wir schaffen, nur so kommen wir da raus. Aber das schaffen wir nur, wenn wir sachlicher werden. Also du kannst jetzt nur hoffen auf die Wissenschaft, ja. Auf irgendwie Studien, die jetzt mit der Infektionssterblichkeit oder mit noch klarerer Definition von Risikogruppen oder noch besserem Verständnis von Ausbreitung von Infektionsgeschehen oder noch besseren Modellierungen und mathematischen Modellen, einer noch vielleicht auch dann sachlicheren Politik oder vielleicht auch, du brauchst es ja nicht nur in Österreich, du brauchst es ja eigentlich in ganz Europa. Also, dass also auch die Europäische Union jetzt einmal, auch das European Center of Disease Control, das eh versucht zu versachlichen. Den kann man jetzt nicht wirklich vorwerfen. Die versuchen ständig zu versachlichen. Aber dass man eben da langsam kommen, so wie bei HIV-AIDS. Also ich weiß nicht, wer das erlebt hat, die ersten Jahre, das war keine sachliche Diskussion. Ja, das waren chaotische Jahre. Aber jetzt glaube ich weiß nicht, ob wir jetzt sachlich sind, ob wir es vielleicht unterschätzen wieder oder weiß jetzt nicht. Aber wir haben irgendeinen Weg gefunden, damit zu leben und damit umzugehen, ja. In Österreich anders wie in Südafrika. In Südafrika ist HIV-AIDS nach wie vor der Grund für unglaubliche Reduktion von gesunden Lebensjahren. Ja. Aber so ist es halt. Das ist ein Gesundheitsrisiko. Das HIV-AIDS in Österreich ist jetzt nicht unbedingt Schlagzeile jeden Tag. Ist nach wie vor existent. Es infizieren sich nach wie vor Leute in Österreich. Es sterben nach wie vor Leute in Österreich, obwohl die Therapie deutlich besser geworden ist. Aber so ist es eben. Ja. Und so werden wir mit dem leben müssen. Und wahrscheinlich werden wir in 2-3 Jahren, wenn wir uns da wieder treffen, ja, wenn wir über das Gesundheitsrisiko reden, wie über andere Gesundheitsrisiken. Aber es ist sehr neu, es ist unglaublich emotionalisiert worden und wir werden noch lange damit zu kämpfen haben, das in unseren Köpfen gerade zu bekommen. Ja. Aber Sie haben schon angesprochen, es geht, diese Polarisierung geht ja nicht nur durch die Gesellschaft, es geht teilweise wirklich durch die Wissenschaft, es geht durch Familien, es geht durch Freundesgruppen. Es ist unglaublich. Ja. Also ich habe selten nur so ein Thema erlebt, das schafft, so zu polarisieren. Und jetzt sage ich als Gesundheitswissenschaftler, obwohl es eigentlich gar nicht mehr notwendig ist. Wir wissen inzwischen schon ganz, ganz viel. Es ist nicht mehr notwendig, so emotional zu sein. Ja.
Ich denke, man muss einfach schon auch noch eins dazu nehmen, nämlich entstanden ist diese Emotionalisierung und Polarisierung, also gerade auch mit diesem SARS-CoV-2-Geschehen, in einem Zusammenwirken von Politik und Medien. Und es wird wohl auch nur, wie soll man sagen, zurücknehmbar sein, wenn genau durch dieses Zusammenwirken, solange, wenn es dort nicht irgendwie, sagen wir, in der politischen Kommunikation und der Verbreitung, Analyse und Kommentierung dieser politischen Kommunikation, sich nicht irgendwie eine Cooldown-Phase ergibt, dass einfach auch Politiker anders kommunizieren und Medien mit dieser Kommunikation anders umgehen, dann wird sich daran nichts ändern. Das Problem ist nur, das sind zwei Bereiche, die von dieser Polarisierung sehr profitieren. Weil so eine Politik, in der Politik profitiert man von Polarisierung, weil es irgendwie klare Profilieren ermöglicht. Und die Medien profitieren davon auch, weil es ein klares Profil für die Marken ergibt und Anhängerschaft produziert und Anhängerschaft und, wenn man so will, Mitglied in Gesinnungsgemeinschaften zu sein, ist ja auch der einzige Grund, warum Menschen noch bereit sind, Medien zu finanzieren. Das sind ja, die kaufen ja nicht mehr ein Produkt, sondern die sind ja, zahlen ja einen Mitgliedsbeitrag in einer Gesinnungsgemeinschaft sozusagen. Und deswegen wird es auch ganz schwer sein, das wieder, diese Zahnpasta wieder in die Tube zurückzubringen, weil es halt denen, die es produzieren, nutzt. Das ist ganz schwer. Die handeln rational damit. Ne? Man denkt immer, diese Polarisierung und diese Feindschaft und dieses sozusagen Aufbauschen sei irgendwie ein irrationaler Prozess. Das ist leider nicht wahr. Das wäre nur relativ einfach. Problematisch wird es ja vor allem, weil das vollkommen rationales Verhalten der Beteiligten ist.
Also ich habe ein schönes Beispiel dazu. Also ich habe Webinare weitergemacht, also mit Studierenden, und das sind wirklich, also das sind Erwachsenenbildung, das heißt, das sind Profis. Ja? Und dann habe ich einmal so nebenbei bei einer ersten Webinare gesagt, aber ihr wisst schon, dass jedes Jahr in Österreich 84.000 Menschen sterben. Und da waren studierte Leute, die haben gesagt, na, sicher nicht. Ja. Dann habe ich gesagt, wohl, schaut auf Statistik Austria. Ist halt so, ja. 80.000 circa werden geboren und ungefähr 83.000 bis 84.000 versterben. Unglaublich, gibt's nicht. Ja. Und dann sage ich, wohl, es ist so, ja. Das ist das normale jährliche Sterbegeschehen. Und da merkt man dann wirklich, also wie wir, wenn das Sterbegeschehen aufs Dashboard kommt, wie schwer wir uns plötzlich als Gesellschaft getan haben, zu akzeptieren, dass Menschen sterben. Ja, und dann haben wir uns sozusagen nur mehr auf ein Sterbegeschehen konzentriert und waren irgendwie komplett verwirrt. Ja, da sterben Menschen, ja, um Gottes Willen. Und dann sehen wir auch noch Bilder, die das von Intensivstationen. Intensivstationen, ich hab 4 Monate auf Intensiv gearbeitet, ja. Und dann, das ist für jemanden, der da nicht war, ist das schon ein Setting, wo viele, viele Kabel und piepsende Geräte und so, ist halt Intensivstation, ja. Und, also das hat uns, glaube ich, als Gesellschaft auch sehr verwirrt und das hat sehr viel Ängste erzeugt. Ja. Und das, die wieder einzufangen, das halte ich für, also das wird nicht einfach. Aber ich, also meine Meinung ist immer, miteinander reden ist ein gutes Instrument, also das, was wir jetzt da gerade machen. Ja. Und dann durchaus auch die anderen, die Sorgen und Ängste ernst nehmen, auch die anderen Meinungen und Perspektiven ernst nehmen, das müssen wir nur lernen. Also du hast nichts davon, wenn du jemanden diffamierst, ja, und wenn du jemanden irgendwie, also Man kann das Geschehen unterschiedlich wahrnehmen. Also ich glaube, ein 86-Jähriger darf es anders sehen als ein 16-Jähriger. Ich glaube, das ist absolut legitim. Aber es ist gut, wenn sie sich unterhalten. Also wenn das der Enkel ist, der sich mit dem Großvater unterhaltet darüber, ist, finde ich großartig. Und da ist, glaube ich, der Auftrag ans Bildungssystem jetzt, meiner Meinung nach, im Herbst, wo ja fast ein Viertel der Bevölkerung ist irgendwie im Bildungssystem, dass das Bildungssystem jetzt dafür sorgt, dass das auch passiert. Ja? Also es wäre jetzt der naive Wunsch, ja. Ob das passiert, weil ich auch weiß, dass selbst unter den Pädagoginnen, das ist so eine heterogene Gruppe, wie schaffen wir es, allein diesen Hühnerstall einzufangen und zu versachlichen? Nicht einfach, ja.
Da war noch eine Wortmeldung, bitte.
Und zwar, glauben Sie, dass die Art der Kommunikation sich auf lange Sicht negativ auswirkt in der Pandemie? Also, dass irgendwann die Spannung verloren geht, dass die Aufmerksamkeit verloren geht, dass die Leute aufhören, hörig zu sein? Das war so von oben herab von der Kanzel und wir...
Wir sollten sowieso nie hörig sein. Also ich glaube, wir sollten Bürger sein, denen man was erklären kann. Ja, und wir sollten auch Bürger sein, die, glaube ich, mehr anfangen wieder zu partizipieren. Also wir gehen ja nicht nur wählen und wählen Politiker, sondern wir sollten überhaupt uns wieder engagieren, also soziales Engagement zeigen. Also ich hätte sowieso mir gewünscht, dass wir so naiv wie ich halt bin, ja, dass man eigentlich in dieser Phase von April, Mai, also wirklich regional Bürgerversammlungen macht, um auch die Sorgen von den Unternehmern zu hören, vom Tourismus, vom Bildungsbereich, also regional. Also du setzt dich hin als Bürgermeisterin und redst einfach mit deinen Leuten, ja, und dann ist vielleicht noch der Doktor dabei und dann redet man halt ein bisschen auch über Gesundheitsrisiko. Aber im Endeffekt geht es darum, Sorgen einzufangen und jetzt nicht zu bewerten, ja. Also man sagt nicht zur Pädagogin, du bist 24 jung, was fügst du denn, bist deppert, ja. Das geht's ja nicht, sondern dass man das auch sieht, dass der in der 5. Generation sein Gasthaus betreibt, aus welchem Grund er immer Angst hat, dass er die letzte Generation ist. Und das ist ernst zu nehmen. Und dass man dann auch versucht, auch regional sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich glaube, da haben wir schon einiges versäumt. Und wir hätten die Pandemie auch nutzen können. Nehmen wir nochmal Wien. Ja? Also was war das meistverkaufte Verkehrsmittel? Räder, Fahrräder. Ja? Was hätten wir machen können? Wir hätten durchaus auch nutzen können, auch die Mobilität in Städten zu verändern. Wir hätten insgesamt Tönis, ja, riesengroßen Fleischfabrik in Deutschland. Über was reden wir? Positiv getestete Fälle. Wir hätten auch darüber reden können, dass vielleicht so ein Betrieb auch irgendwie ein Symptom einer kranken Gesellschaft ist. Das ist wieder meine Meinung. Ich bin kein Vegetarier. Aber ein Betrieb mit 3000 Leuten, wo Massentierhaltung, wo Tiere industriell geschlachtet werden, nur weil das Fleisch dann um ein paar Cent billiger ist, das ist doch krank. Entschuldigung. Dann die 24-Stunden-Betreuerin bringen wir mit dem Zug zu uns. Die waren uns jahrelang wurscht. Ja, und plötzlich sind sie essentiell. Ja. Also, aber in 3 Monaten reden wir schon wieder nicht drüber, weil jetzt sind sie eh wieder da. Ja. Oder nehmen wir die Erntehilfe. Also wir hätten viele Fenster gehabt, um uns irgendwo auch als Gesellschaft einmal zu reflektieren. Haben wir nicht genutzt, ja, weil, und da sind wir wieder bei der Emotion, weil dieses eine Gesundheitsrisiko alles zudeckt, ja, und also ich will jetzt nicht negativ sein, ja, also ich hoffe, dass jeder auch einiges gelernt hat über sich selber, ja, in dieser Phase. Aber wir hätten es auch gesellschaftlich nutzen können, ja, meine, haben wir es vielleicht eh, aber das, die Frage aber, wie kommen wir da raus, ja, das ist nämlich die entscheidende Frage. Wie kommen wir da wieder raus? Vor allem, wie kommt die Politik auch wieder da raus, ja? Ja, und ich finde, also sage ich jetzt, ja, ich finde, dass der Rudolf Anschober wirklich einen großartigen Job macht. Das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Ja. Du musst als Politiker Entscheidungen treffen. Du kannst jetzt viel kritisieren, bin auch einer, der ihn kritisiert hat. Ja, das nehme ich mir auch heraus. Aber im Endeffekt hat er doch immer versucht, irgendwie zumindest das nicht zu sehr entgleisen zu lassen. Und er war auch bei dieser Entgleisung zum Teil einer, der da nicht so entgleist ist wie andere. Ja. Aber es ist nicht einfach. Ja. Es ist, ich glaube, überhaupt nicht einfach, Politiker und Politiker zu sein in so einer emotionalen Zeit. Ja. Ist nicht einfach. Ja.
Da waren noch 2 Fragen.
Ja, wenn Sie nur das Mikrofon halten. Ja, nur eine kurze Frage. Was halten Sie von den Experimenten oder den Versuch, Medikamente zu schaffen gegen diese Krankheit? Das ist, glaube ich, schon eine wichtige Frage. Und was halten Sie von den Vermutungen bezüglich Impfungen? Werden die gelingen, werden sie nicht gelingen, dass da eine Möglichkeit besteht, die Krankheit zu besiegen?
Ja, also ich bin seit 20 Jahren so evidence-based unterwegs und was Medikamente betrifft, ich bin da eher skeptisch, dass da irgendein Magic Bullet jetzt heraushüpft. Es ist eher so, das sind wie Sternchen und je mehr Studien erscheinen, ob es das Malaria-Medikament ist, ja, oder Remdesivir, desto mehr verglühen diese Sternchen wieder, ja. Und also da bin ich eher skeptisch. Ja. Was Impfung betrifft, werden wir sehen. Ja. Also Impfungen sind nicht so einfach und eine Impfung muss sicher sein, sie muss leistbar sein und sie muss in ausreichender Menge verfügbar sein. Und dann kommt das Wichtigste, sie muss auch eine gewisse Wirksamkeit haben und nicht unter Studienbedingungen, sondern unter Realbedingungen. Das nennt, also, und also das, also diese Dinge alle zusammenzubringen, ist nicht einfach. Obwohl wir jetzt da Milliarden reinstecken und ganz viele Kandidaten haben. Also ich lasse mich gern positiv überraschen, aber ich bin da eher skeptisch. Also als Exit-Szenario, wir haben ja auch schon öfters drüber geredet, als Exit-Szenario halte ich es für sehr riskant, wenn man jetzt nur auf Impfung setzt. Ja. Aber die Frage, was ist das andere Exit-Szenario? Ja? Das ist die natürliche Durchseuchung. Die natürliche Durchseuchung geht wieder einher mit Krankheits- und Sterbegeschehen. Wollen wir auch nicht haben. Ja? Also irgendwie, wir sind gefangen in irgendwo einer...
Vielleicht wäre es vernünftig anzuerkennen und zu akzeptieren, dass es diese Form von Total-Exit nicht gibt.
Ja, also... Das ist jetzt genau, aber das können wir nicht lösen und die Entscheidung kann auch nicht, sondern das müssen wir irgendwie gesellschaftlich, das sollte man drüber reden. Also ich glaube, wir könnten auch offen drüber reden, ja.
Ja, wenn man es immer auf die gesellschaftliche Ebene oder politische Ebene schiebt, was ja sicher auch vollkommen richtig ist, aber weil Sie ja der Wissenschaftler sind hier, habe ich mir gedacht, vielleicht können Sie uns Auskunft geben.
Also bei
die Chancen stehen also überhaupt.
Ich sage jetzt was Positives. Also wo wir wirklich eine ganz positive Entwicklung sehen, und der Christian Körber hat es in ORF News schön zusammengefasst, ja, ist, dass wir viel weniger von den positiv Getesteten jetzt sehen, dass sie krank werden, im Krankenhaus landen. Das hat damit zu tun, dass da jetzt Jüngere getestet werden und auch sozusagen eine positive Risikoselektion stattfindet. Aber auch von denen, die im Krankenhaus landen, landen immer weniger auf Intensiv, und zwar in allen Ländern, die man sich anschaut in Europa, auch zum Teil auch in Amerika. Und die auf Intensiv landen, werden immer seltener beatmet. Und die quasi, und das Outcome ist deutlich besser worden. Ja, also es hat sich unglaublich gesteigert. Also, das liegt nicht nur daran, dass die Leute jetzt jünger sind, sondern es liegt vor allem daran, dass der ganze Prozess jetzt optimiert worden ist. Ja, also, und zwar alle Bereiche des Prozesses. Wir sind einfach besser worden. Ja, durchaus auch im Einsatz von Medikamenten, ja, aber von den Medikamenten, die wir schon sagen, in der Box haben. Intensivmediziner sind ein unglaublich schnell lernende Klick, die sind sensationell, die sind auch super vernetzt. Ja, also Intensivmediziner sind grandios, ja, die sind eben Intensivmediziner. Ja, und die haben in den letzten Monaten super viel gelernt. Ja, und das ist Good News, meiner Meinung nach.
Nur kurz was beitragen, ich habe vor kurzem ein längeres Gespräch gehabt mit dem, also auch in einer Veranstaltung mit dem Josef Penninger, der ja auch an Medikamentenentwicklung arbeitet. Das war ganz interessant. Ich kann das jetzt nicht bewerten, weil ich mich da zu wenig auskenne, der gesagt hat. Und das war eine Veranstaltung, wo es auch darum ging, also auch für Investoren, wo es darum ging, wo würde man denn jetzt Geld investieren? Würde man es eher in die Impfstoffforschung investieren, wo sehr viel investiert wird? Oder würde man es eher in die Medikamentenforschung investieren? Wahrscheinlich auch deswegen, er jetzt an Medikamenten arbeitet, aber er hat da mit einem plausiblen Argument, glaube ich, eher empfohlen, sich um Medikamente zu kümmern, weil er einerseits sagt, wir werden mit dem Ding nur lang leben und müssen einfach schauen, dass wir eher Medikation und dafür sorgen, dass wir mit Medikamenten, Kombinationen von den Medikamenten nicht nur Neuentwicklung und dafür sorgt, dass die Verläufe besser werden, weil einfach in der Impfstoffproduktion, und wir haben ja auch dafür auf unserer Plattform einiges recherchiert, wenn man alle diese Aspekte, die Martin Sprenger schon genannt hat, nämlich dass es wirksam ist, dass es sicher ist, dass es in ausreichend großen Dosen vorhanden ist, dann es verknüpft und sagt, wir werden Normalität erst haben, wenn es einen Impfstoff gibt, dann halte ich persönlich das angesichts dessen, dass mir noch keiner gesagt hat, dass das unter 3 Jahren stattfinden kann, für eine gefährliche Droge, weil das hieße, die Gesellschaft für 3 Jahre in dieser Angstpsychose zu halten, und das kann nur katastrophal sein.
Also ich gebe Ihnen auch noch, man muss versuchen, ein bisschen positiv zu schauen. Also wir haben vor, glaube ich, 4 Jahren so ein Forum gegründet, so eine Google-Gruppe, ja, und da sind in dieser Pandemie jetzt inzwischen fast 800 Top-Experten aus dem österreichischen Gesundheitssystem drinnen, also aus allen möglichen Disziplinen, also wirklich ein Wahnsinnsforum, ja. Und also irre, was da ausgetauscht wird. Und eines der Lieblingswörter im März und April war Glaskugel. Also jeder hat so seine in die Glaskugel geschaut, ja. Und ich schaue jetzt in die Glaskugel, ja. Und ich sage Ihnen, also meine Glaskugel ist, dass wir jetzt in den nächsten Monaten, vielleicht dauert es noch ein bisschen länger, lernen werden, dass das Virus wird, ist das Virus, ja. Aber wir werden, glaube ich, ganz viel über unser Immunsystem lernen, auch über Kreuzimmunität. Also ich glaube, da ist noch ganz viel Überraschungspotenzial. Ja, wir werden auch besser auf der Versorgungsebene, wir werden hoffentlich auch besser im Vermeiden von Superspreader-Events, wir werden auch besser im Schutz von Risikogruppen, wir werden im Management besser. Ja. Und im Besserwerden wird auch das Bedrohungsszenario langsam deeskalieren. Das ist meine Hoffnung. Also, und dann beginnt auch diese Versachlichung der Diskussion und dann beginnt auch hoffentlich in Folge auch sozusagen eine Befreiung der Köpfe von den Ängsten. Und wir werden... Es gibt schon Leute, die fürchten sich vor Lungenkrebs und du kannst ihnen die Angst entnehmen. Ja, also, weil sie halt irgendwann im Leben einmal 10 Jahre geraucht haben und 20 Jahre später haben sie immer noch Todesängste vor Lungen, dass sie Lungenkrebs bekommen und sie rennen jede 3 Monate zum Thoraxröntgen. Ja. Ja, ist so. Es gibt solche Leute. Ich habe solche Leute kennengelernt. Ja. Und das muss man durchaus ernst nehmen. Die fürchten sich nach wie vor. Ja. Und sie wollen, dass das früh erkannt wird. Und also manchen wirst du die Ängste nicht nehmen können und die werden sie ein Leben lang begleiten. Aber ich hoffe, dass man dem Großteil, also, es geht einfach darum, dass man sozusagen wieder in den Bereich rückt, ja, wo das Ganze hingehört. Ja.
Da war noch eine.
Auch eine kurze Frage anschließend noch an einerseits Penninger und andererseits Impfen. Wo wissen Sie oder hat Penninger vielleicht diesbezüglich was gesagt? Es wird dafür sprechen, dass er eher in Richtung Medikation geht. Wie es mit dem Mutieren dieses Virus ausschaut, weil das ist ja die große Gefahr, dass man dann verschiedene Mutationen haben und dann eine Impfung, die entwickelt worden ist, 3 Jahre lang sowieso nicht mehr wirkt. Also das Gleiche haben wir bei der Grippeimpfung. Ja,
also ich bin jetzt da kein Experte, aber das neue Coronavirus mutiert ständig. Da gibt's eine Gruppe, das ist sozusagen sogar eine ehrenamtliche Gruppe, die tut das farblich darstellen. Ich weiß nicht, wer das im Internet einmal geschaut hat, die weiß jetzt nicht. Also es ist unglaublich, ja, also wie das ständig mutiert. Aber jetzt bin ich eher laienhaft, aber die Mutationen sind jetzt nicht solche Sprünge, dass man jetzt sagen wird, man muss das Ganze jetzt SARS-CoV-3 nennen. Ja. Und also für die Impfung ist das jetzt irgendwie Good News, ja. Aber jetzt bin ich wieder eher der Vorsichtige und sage, es ist insgesamt sehr schwierig, eine effektive Impfung. Effektive Impfung wäre jetzt eine Impfung, wo du ausreichend Immunresponse hast vom Immunsystem, auf allen Ebenen, wo ein Immunsystem eben responden kann. Und dass dann, falls, das ist ja der Sinn einer Impfung, ja, dass du dann, wenn du das auf das Virus triffst, hoffentlich gar nicht krank wirst oder so milde krank wirst, ja. Und das muss der Impfstoff leisten. Ja? Und der muss noch zusätzlich sicher sein, er muss leistbar sein und er muss in ausreichender Menge verfügbar sein. Und jetzt kommt es in ausreichender Menge, in der notwendigen Qualität produzierbar sein. Das ist nämlich, wer glaubt, Impfung, das ist ja keine Cola-Dose, die ich rausplotte, sondern Impfung ist ein bisschen komplizierter. Ja? Ich bin kein Experte, aber ich will auch bei den Medikamenten, die da einfoliert werden, muss ja immer gleich viel Wirkstoff drinnen sein. Das ist ja Qualität. Und so ist bei Impfstoff, muss ja immer in der gleichen Qualität produziert werden. Also das sind alles Herausforderungen, und wo wird er produziert und wie, also viele Fragen. Also ich glaube, das kann man alles machen und bewältigen, aber
und dann kommen noch andere Fragen dazu, nämlich tatsächlich in der Verfügbarkeit. Ein Bekannter von mir, der quasi im Pharmavertrieb ist. Und es war ja interessant, nicht, dass man sagt hat, viele sagen ja auch Gesundheitsexperten, ein Kollateralnutzen dieser Pandemie könnte oder sollte sein, dass sich im Herbst viel mehr Menschen Grippe impfen lassen und wir damit bei der Influenza irgendwie einen Rückgang haben. Derzeit Durchimpfungsrate 8%. Das wird nur nicht stattfinden, weil in Österreich nicht mehr Grippeimpfungen zur Verfügung stehen werden. Der hat mir gesagt, die ordern dann, wird gerade produziert, im März haben sie gesagt, welcher Stamm das heuer sein wird. Wir kriegen einfach nicht mehr, weil das sind unbegrenzte Mengen. Und auch wenn sich im Herbst nicht 8%, sondern 20% der Österreicher würden gern impfen lassen, Influenza, weil sie jetzt irgendwie mitgekriegt haben, okay, das ist vielleicht gut. Es wird nicht stattfinden, weil es wird nicht genügend Impfstoff geben.
Also, und jetzt reden wir noch eine Stunde über Impfpflicht und dann reden wir noch eine Stunde über die Cochrane Reviews zur Influenza-Impfung. Also man sieht schon, also da, ich glaube, es ist viel Kommunikationsbedarf. Ja? Also ich glaube, über alle diese Dinge sollte man reden und ich glaube, man sollte sachlich reden. Und was Sie vorher gesagt haben, ich glaube, es ist vollkommen nutzlos für uns als Gesellschaft, wenn man einfach auf Leute hinhaut, ja? Ob es in sozialen Medien oder wie auch immer, Das bringt uns auch nicht weiter, ja, sondern ich glaube, wir haben sehr viel vernünftige und sehr gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und Achtung, nicht nur in der Virologie, sondern eben auch Demografen, Sozialwissenschaftler und ich glaube, das Potenzial gibt es zu nutzen. Und jetzt sage ich nochmal, der Bildungsbereich, ich hoffe, ja, dass der Bildungsbereich dann der Kristallisationspunkt ist, um das auch sozusagen auf den Universitäten zu diskutieren, mit den Studierenden. Man kann ja ganz viele Masterarbeiten daraus machen oder Diplomarbeiten. Man kann es auf den höherbildenden Schulen, man kann ganz viele Projekte daraus machen. Also diese Pandemie gibt viel her, ja, an Diskussionsstoff. Und
wie wir gesehen haben, wir haben mich schon 20 Minuten
verdammt überzogen. Sorry.
Wenn es keine dringenden Fragen mehr gibt, dann würde ich vorschlagen, dass wir den offiziellen Teil beenden. Danke, Martin Sprenger. Ich glaube, Sie werden noch kurz sicher zur Verfügung stehen. Nachher müssen wir Sie noch ein bisschen füttern, bevor Sie zurückreisen. Aber wenn jemand dann noch eine direkte Frage hat beim Bier draußen, glaube ich, werden Sie ja sicher bereit sein, die noch zu beantworten.
Natürlich, gerne.
Vielen Dank. Ich lade Sie noch einmal ein, wenn Sie es noch nicht haben, das Buch auch zu kaufen. Ein bisschen haben wir es auch deswegen gemacht, ehrlich gesagt. Und danke fürs Kommen und wünsche Ihnen einen schönen Abend.